Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir müssen reden. Und zwar über den Tod. Und damit herzlich willkommen zu einer ganz hoffnungsvollen neuen Folge meines Podcasts Einfach Glauben. Und ich meine es wirklich ernst. Wir müssen über den Tod reden. Meine Wahrnehmung ist nämlich, dass wir den Tod immer mehr verdrängen in unserer Gesellschaft, dass sich kaum jemand mit dem Tod auseinandersetzt. Aber weißt du was? Das Leben ist ziemlich lebensgefährlich. Und in den allermeisten Fällen endet das Leben tödlich. Sollte Jesus nicht vorher wiederkommen, wird auch dich der Tod ereilen. Das kannst du finden, wie du willst, das spielt keine Rolle. Der Tod wird dich treffen, wenn Jesus vorher nicht wiederkommt. Es ist wie mit dem Glauben an Gott. Ob du an ihn glaubst oder nicht, ändert nichts an seiner Existenz. Und genauso ist es mit dem Tod. Ob du dich mit ihm auseinandergesetzt hast oder ob du ihn verdrängst, es ändert nichts daran, dass der Tod in deinem Leben todsicher ist. Und deswegen müssen wir über den Tod reden. Keine Sorge, das soll keine Folge werden, die uns in Depressionen stürzt, aber ich möchte mit dir darüber reden. Ich möchte mit dir darüber reden, wie gehe ich mit dem Tod um? Wie gehe ich damit um, wenn jemand stirbt? Was mache ich dann? Wie gehe ich mit Menschen um, die trauern? Wenn du in deiner Verwandtschaft, Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis Menschen hast, die einen lieben Menschen verloren haben und trauern, was ist dann dein Job? Was machst du dann? Wie geht man damit um? Du weißt, ich bin Pfarrer und ich habe sehr viel mit dem Tod zu tun. Ich habe es nicht gezählt, aber also keine Ahnung, 200 Beerdigungen oder so oder mehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas habe ich schon gemacht. Das heißt, auch 200 Mal habe ich mit Angehörigen geredet, geweint, gelacht bei sogenannten Trauergesprächen oder Beerdigungsgesprächen. Und ich nehme so viel Unterschiedliches wahr, was den Tod betrifft. Und ich denke mir, als Christen haben wir doch eine so großartige Hoffnung. Und um die soll es heute auch gehen. Aber der Reihe nach. Weißt du, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, was die Menschen unserer Zeit heute so alles glauben. Da sind sie auf der einen Seite ganz aufgeklärt und glauben alles Mögliche, aber ja nicht die Auferstehung der Toten und ja nicht, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, damit ich ewiges Leben habe. Das ist ja abgefahren. Was aber Menschen glauben, und das ist kein Scherz, das habe ich immer wieder gehört oder ich habe es in Nachrufen gehört, sind dann so Reden, die bei Beerdigungen für Verstorbene oder auf den Verstorbenen oder die Verstorbene gehalten werden. Da wird alles Mögliche geglaubt, dass der Mensch, der jetzt gestorben ist, zum Blatt wird, das vom Baum fällt. Und wenn es vom Baum fällt, erinnert es uns an den Toten, der in dem Blatt ist. Oder immer wieder höre ich so Sätze wie, der Opa guckt jetzt von den Sternen aus zu uns herunter. Oder wir kommen in den Himmel, auch wenn der Himmel sonst im Leben der Menschen keine Rolle spielt. Ganz oft höre ich immer wieder, wenn ein älterer Mensch stirbt, der verwitwet war, dass dann Angehörige, Kinder oder auch einfach Freunde sagen, jetzt sind die Ehepartner wieder vereint. Und ich denke mir dann, ja, woher weißt du das? Interessant. Ich möchte mit dir heute keine Abhandlung über den Tod, über Auferstehung, über ewiges Leben machen, was steht dazu in der Bibel, was steht dazu noch in anderen schlauen Büchern, sondern heute soll es wirklich ganz praktisch werden. Heute soll es ganz praktisch werden, wie gehe ich mit dem Tod um, welche Rolle spielt der Tod im Leben eines Christen, wie gehe ich mit Trauer um, wie gehe ich mit dem Schmerz um, wie gehe ich aber auch mit, habe ich gerade schon angedeutet, mit Menschen um, die trauern, deren Trauer mich nicht persönlich oder existenziell betrifft, weil die verstorbene Person mit mir nichts zu tun hat, aber ich bin befreundet mit jemandem und der trauert. Was mache ich da? Denn da erlebe ich ganz, ganz oft sehr große Berührungsängste und man weiß gar nicht, ach du meine Güte, was soll ich jetzt mit dem Menschen machen, als ob er Aussatz hat oder so. Und da will ich dir einfach ein bisschen helfen, aber ich hoffe, dass dieser Podcast dir auch Hoffnung gibt, Trost gibt, Kraft gibt, wenn du jetzt im Moment um jemanden trauerst, einen Todesfall hattest in der Familie, im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder andere schwere Situationen durchmachst. Da soll dir diese Podcast-Folge helfen. Wie gehe ich mit dem Tod um? Wie gehe ich mit dem Tod um eines lieben Menschen? Ich möchte dir eine Stelle aus dem Neuen Testament vorlesen. Aus 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Dieser 1. Thessalonicher Brief ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Thessaloniki in Griechenland und ist vermutlich der älteste Brief, also quasi der erste Brief, den Paulus geschrieben hat an eine Gemeinde. Wahrscheinlich. Ich sage das deswegen, weil ich es faszinierend finde, dass Paulus nämlich in diesem Brief, also sehr klar, sehr explizit, sehr deutlich über den Tod, über Trauer spricht und über das, was da kommt und wie wir als Christen uns zu verhalten haben. Ich lese dir diese Verse einfach mal vor. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Ich finde das eine so schöne Beschreibung. Paulus tut dir nichts anderes, als dass er die Wiederkunft von Jesus ganz genau beschreibt und was geschieht mit den Verstorbenen, mit den Gläubigen, mit denen, die noch leben. Und er sagt zu den Christen in Thessaloniki, tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten. Und er leitet diesen Abschnitt ein mit dem Vers 13. Und nun, Brüder und Schwestern, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Also er kennzeichnet Christen, und wohlgemerkt, das ist wahrscheinlich der erste Brief, den er geschrieben hat, er kennzeichnet Christen als Menschen, die Hoffnung haben, selbst im Leid, selbst in der Trauer, selbst im Angesicht des Todes, sind Christen Menschen, die Hoffnung haben, auch und gerade mitten im Trauern. Und als Christen haben wir eine Hoffnung. Denn ich möchte dir eine Stelle mitgeben, und es ist ein Vers, den ich bei jeder Beerdigung am Grab spreche, bei jeder Beerdigung. Es ist Johannes 11, Vers 25 bis 26. Dort begegnet Jesus den Schwestern Maria und Martha, deren Bruder Lazarus gestorben ist. Und er sagt zu Martha in Johannes 11, Vers 25 und 26 folgendes: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist der Vers, den ich an jedem Grab spreche. Ob der Mensch gläubig war oder nicht, ich kann es ja nicht beurteilen. Ich höre das, was Angehörige sagen. Wenn ich ihn kannte, dann kann ich das vielleicht beurteilen, aber spielt gar keine Rolle, denn ich spreche ja nicht zu dem Toten, sondern ich spreche zu den Menschen, die bei einer Beerdigung sind. In jeder Beerdigung am Grab spreche ich, nachdem die Urne oder der Sarg ins Grab gelassen wurde und man Erde oder ich Erde in das Grab geworfen habe, genau diesen Vers. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Damit ist im Prinzip alles gesagt. Jesus sagt: Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es wird nicht jeder leben, wenn er stirbt, sondern der, der an Jesus glaubt. Und wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also, that's it. Ich weiß nicht, was es da noch zu deuten gibt. Und dann gibt es den Vers 26, da fährt Jesus nämlich fort und sagt: Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Und ich habe immer wieder schon Beerdigungen gehalten oder Ansprachen in der Ansprache in der Beerdigung diesen Vers auch dann schon zitiert und dann auch die Anwesenden gefragt: Glaubst du das? Glaubt ihr das? Jesus fragt Martha, glaubst du das? Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das? Das ist so gewaltig. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Dort wird sozusagen der zweite Weg aufgemacht. Also, das heißt, der Lohn der Sünde, die Folge der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der ewige Tod, die Trennung von Gott. Aber das unverdiente Geschenk, die Gnade Gottes dagegen, das ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Und wer bekommt es? Wer an Jesus glaubt. That's it. Jesus hat es selber so gesagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Nicht jeder wird leben, wenn er stirbt, sondern der an Jesus glaubt. Aber was jetzt? Wie einfach ist es wirklich? Wenn Paulus den Christen in Thessaloniki schreibt, ey, ihr sollt nicht so trauern wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Also wie geht dann richtiges Trauern? Auch wenn es in der DNA von uns Christen drin ist, dass wir Menschen mit Hoffnung sind. Wie geht es? Wie geht es, wenn ich gerade Abschied nehmen musste von einem Menschen? Wie geht es, wenn jemand gestorben ist, den ich geliebt habe? Wie geht es? Ich habe dir dazu ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Dieses Zitat ist mir das erste Mal begegnet, als mein Vater gestorben ist. Und ich finde, dieses Zitat, und das ist so typisch Bonhoeffer, weißt du, das geht noch nicht so auf den ersten Blick runter wie Öl oder so. Da muss man nochmal genauer hinschauen und genauer hinlesen und hinhören sozusagen. Denn das ist ganz oft bei Bonhoeffer so, er hat viele großartige Dinge geschrieben und gesagt, aber nicht alles ist auf den ersten Blick so richtig kraftvoll. Und genau so verhält es sich auch mit dem Zitat, was ich dir jetzt vorlesen möchte. Es sind ein paar Sätze und ich werde es zweimal lesen, weil es einfach so viel beinhaltet. Ich werde es zweimal lesen und es geht eben genau darum, wie trauere ich, was mache ich, wenn ich einen lieben Menschen verloren habe. Und dazu schreibt Bonhoeffer Folgendes. Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines uns lieben Menschen ersetzen kann und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Ferner, je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Noch einmal, Dietrich Bonhoeffer. Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines uns lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost, denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Ferner, je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Wie gesagt, dieses Zitat, dieser Abschnitt von Bonhoeffer ist nichts, was so auf den ersten Blick einfach mal runtergeht oder beim ersten Hören. Bonhoeffer spricht davon, dass die Lücke da ist, wenn ein lieber Mensch stirbt und dass wir überhaupt nicht versuchen sollen, diese Lücke mit irgendetwas zu ersetzen oder zu füllen. Für mich ist es auch ganz logisch, denn kein Mensch ist ersetzbar. Wenn es so einfach wäre, dass wenn wir Abschied nehmen von einem Menschen, den wir geliebt haben, der gestorben ist, und wir diese Lücke jetzt in unserem Alltag, in unserem Herzen einfach füllen, dann würde das ja bedeuten, dieser Mensch ist ersetzbar. Aber das ist er nicht. Und wir spüren diese Lücke, wenn jemand gestorben ist, je nachdem, wer es ist und wie nah er war, ja nahezu täglich, zumindest zu Beginn der Trauerzeit nehmen wir das so wahr. Wenn es jemand ist, der mit dir im Haus gelebt hat, dann dauert das Wochen, Monate, bis du dich daran gewöhnt hast, dass gewisse Tagesabläufe, alltägliche Abläufe ganz anders jetzt sind, dass da eben jemand nicht mehr da ist und das tut weh, das schmerzt. Und da ist eine Lücke, die wir nicht einfach so füllen sollen, schreibt Bonhoeffer. Weißt du, das Problem ist, oder die große Challenge, aber wir haben es, also ohne jetzt alle Menschen vereinnahmen zu wollen, aber ich finde, wir haben dieses Problem selber geschaffen, ist, wir wollen eine Welt ohne Schmerz. Wir tun so viel dafür, dass wir ein Leben führen, in dem Schmerz ausgeklammert ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur Männer mit ihrem Schnupfen, sondern wirklich tiefergehend auch. Wir halten manchmal so unsere inneren Augen zu vor Schmerz. Wir wollen ihn nicht zulassen. Und ich verstehe das, denn Schmerz ist ja erstmal nicht cool. Also wenn du normal gepolt bist, dann ist Schmerz nichts Cooles, sondern Schmerz tut weh. Ja, das verbinden wir damit und es ist logisch, dass wir das nicht wollen. Das Problem ist nur, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit es nicht nur nicht wollen, sondern uns dem nicht stellen können oder nicht stellen wollen. Wir schieben den Schmerz oft so weg, dass wir meinen, wir könnten uns eine Welt bauen, in der Schmerz keinen Raum hat. Und das ist einfach Quatsch. Also müssen wir mit dem Schmerz umgehen oder ihn betäuben. Eins von beidem. Beides geht nicht. Ich glaube, dass eine Gesellschaft, die Gott vergessen hat, automatisch auch den Schmerz vergisst. Davon bin ich zutiefst überzeugt. C.S. Lewis hat einmal gesagt, dass der Schmerz das Megafon Gottes ist. Dass Gott in den, ich sag's jetzt mal, Höhen unseres Lebens oder auch in den alltäglichen, normalen Situationen, in Anführungszeichen, zu uns flüstert. Aber der Schmerz ist sein Megafon. Und jetzt finde ich ein richtig starkes Bild. Aber was tun wir? Entweder wir gehen damit um, oder wir betäuben diesen Schmerz. Und das Betäuben kann ganz unterschiedlich aussehen. Natürlich auch mit Betäubungsmitteln, also mit Drogen, mit Süchten, mit ungutem Verhalten. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist ein Kreislauf, der sich leider immer und immer und immer wieder bewahrheitet. Manche versuchen es mit Ignorieren. Manche bleiben in Aggressionen und Wut stecken. Wir können auf ganz unterschiedliche Weise versuchen, den Schmerz zu betäuben. Wir können aber auch gut mit dem Schmerz umgehen. Und bevor ich jetzt mit dir darüber nachdenke oder darüber spreche, wie wir das tun, will ich nochmal kurz bei Bonhoeffer einhaken. Ich finde das so schön, wie er am Ende schreibt: Die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, wie einen Schmerz, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Ein guter Umgang mit Schmerz bedeutet also, dass ich aus Schmerz einen Schatz machen kann. Ich habe zwei Teenagerkinder und deswegen höre ich automatisch auch deren Musik. Also manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Und es gibt manches, was ich mir nicht unbedingt anhören muss. Und es gibt richtig coole Mucke, die sie hören. Und eine Band davon sind die O-Bros. Das sind zwei Brüder, die rappen, richtig guten Hip-Hop machen. Und in einem Lied, ich verlinke es dir in den Shownotes, hörst dir an, du musst keinen Rapper sein oder Hip-Hopper oder so, das ist richtig cool. In diesem Lied sprechen sie davon, dass unsere Wunden zu Wundern werden. Denn der Unterschied ist nur ein R und den Unterschied macht er. Finde ich großartig. Dieses Lied passt wunderbar zu dieser Folge, deswegen eben, ich verlinke es dir in den Shownotes, hörst du dir unbedingt an. Bonhoeffer schreibt eben genau davon, wovon die O'Bros singen, dass das vergangene Schöne ist dann kein Schmerz mehr, sondern es wird ein kostbares Geschenk. Ich kann das aus eigener Erfahrung nur sagen und bestätigen, meine ich. Ich habe dir erzählt, dass dieses Wort von Bonhoeffer mich dann erreicht hat oder ich darauf aufmerksam wurde, als mein Vater vor wenigen Jahren gestorben ist. Und ich kann es nur bestätigen, dass der Schmerz, ich würde nicht sagen 100% sich in einen Schatz verwandelt oder in ein kostbares Geschenk, aber zu großen Teilen das Schöne. Wie er schreibt, das vergangene Schöne, das bleibt kein Stachel, sondern es wird ein kostbares Geschenk. Aber eben, wie machen wir das jetzt? Wie geht es jetzt? Dass wir nicht nur, oder dass wir eben unseren Schmerz nicht betäuben, sondern dass wir gut umgehen mit unserem Schmerz. Und darauf will ich dir antworten mit einem Bibelvers. Dieser Bibelvers ist wahrscheinlich einer der Bibelverse, die am meisten auf irgendwelchen frommen Tassen, Kugelschreibern, früher noch Mauspads und Postkarten steht. Was viele aber, naja, ich will mal sagen, nicht wissen oder vielleicht nicht immer vor Augen haben, ist der Kontext, in dem er steht. Ich lese dir erstmal den Kontext vor und dann kommen wir zu dem Vers, der für mich, wie soll ich sagen, die beste Anleitung ist, um gut mit Schmerz umzugehen, um gut mit Trauer umzugehen, um das zu tun, was Paulus den Christen in Thessaloniki geschrieben hat, dass wir eben nicht so trauern sollen wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Ja, aber wie sollen wir es denn machen? Achtung, der Vers kommt gleich. Aber die beiden Verse davor, die will ich dir erstmal lesen. Dort schreibt Paulus, also der Paulus, der auch an die Christen in Thessaloniki geschrieben hat, an die Korinther, also an die Gemeinde in Korinth, auch in Griechenland, schreibt er in seinem zweiten Brief im 12. Kapitel folgende beiden Verse. Damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Wir wissen nicht, was dieser Dorn ist, was dieser Stachel ist. Es muss aber irgendein Leiden, eine Krankheit sein, etwas, was Paulus wirklich runtergezogen hat, damit er nicht überheblich wird. Also, das war nicht nur ein Männerschnupfen, sondern das muss was richtig, richtig Krasses gewesen sein. Dreimal hat er gesagt, zu Jesus gebetet, dass er ihn davon befreit. Und dann kommt jetzt dieser Vers, der für mich das beste Rezept ist, um gut mit Schmerz umzugehen. 2. Korinther 12, Vers 9. Jedes Mal sagte er, also Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In diesem einen Vers, in diesem einen Satz steckt so viel drin, was uns in der Trauer wirklich hilft. Und das meine ich so, wirklich hilft. Denn es geht um Gottes Kraft. Jesus sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist Gottes Kraft und nicht menschliche Kraft. Die Kraft des Kreuzes Jesu, die Kraft des Kreuzes, die Kraft des Blutes Jesu, der für dich und für mich gestorben ist, für alle Menschen dieser Erde gestorben ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Diese göttliche Kraft, die ihn dann auferweckt hat, an Ostern und er den Tod besiegt hat. Diese Kraft ist, was steht hier, in den Schwachen mächtig. Und das ist jetzt natürlich tricky, denn ehrlich gesagt, wer will schon schwach sein? Wer will schwach sein? Wir rennen durch unser Leben und ich weiß so, ich will jetzt gar nicht sagen, oh, der Zeitgeist oder die Gesellschaft. Nein, Wer von uns will schwach sein? Ich meine dich, der du das hörst. Willst du schwach sein vor deinen Arbeitskollegen, vor deinem Ehepartner, vor deinen Kindern, vor deinen Eltern, vor den Gemeindemitgliedern, vor deinen Vereinskollegen im Fußball, im Schützenverein oder, keine Ahnung, im Briefmarkensammlerverein, wo auch immer. Willst du schwach sein? Willst du hinstehen und sagen, boah, ich bin so schwach, ich habe so viele Fragen, ich habe Zweifel, ich habe Not, ich habe Ängste, ich habe Trauer, ich habe Schmerz, ich bin so schwach, ich kann einfach nicht. Das ist nicht das, was wir leben, wenn du und ich ehrlich sind. Aber vor Gott ist es die einzige, hör mir zu, vor Gott ist es die einzige Möglichkeit, dass seine Kraft in uns mächtig ist, wenn wir schwach sind. Und dazu gehört, dass wir ehrlich sind. Dass wir ehrlich sind, dass du ganz, ganz ehrlich zu dir selber bist und sagst, boah, ich bin schwach. Und spätestens im Angesicht des Todes merken wir, was wir alles nicht in der Hand haben. Und das ist eine ganze Menge, vor allem unser Leben. Das haben wir nicht in der Hand. Wir meinen das zwar immer. Wir füllen unsere Terminkalender, wir füllen unsere To-Do-Listen, wir machen Verabredungen aus, wir planen unseren Urlaub in einem halben Jahr oder in einem ganzen Jahr, wir planen freie Wochenenden, wir planen in 3 Wochen irgendwo hinzufahren, wir planen und planen und planen. Aber hast du dein Leben in der Hand? Nein, hast du nicht. Es kann morgen vorbei sein. Und deswegen gehört zu diesem Schwachsein auch ein Ehrlichsein und zu sagen, ja stimmt, ich habe das Leben nicht in der Hand. Und weißt du, vor Gott schwach zu sein, ist vollkommen okay. Das ist sogar das Beste, was dir passieren kann, denn meine Kraft, sagt Jesus, ist in den Schwachen mächtig. Er sagt ja nicht, ja, meine Kraft, die füllt die Schwachen aus, dass sie gerade wieder aufstehen können und gerade auslaufen können. Nein, er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Deswegen ist die beste Art, wie wir als Christen trauern, dass wir schwach sind, dass wir Schwachheit zulassen. Weißt du, ich habe dir vorhin erzählt, wie viel Beerdigung ich schon in meinem Leben gemacht habe und ich habe das so oft erlebt. Ich habe das so oft erlebt, dass Menschen, Angehörige, im Gespräch, wenn wir die Trauerfeier vorbereiten, gehe ich dann immer ein paar Tage vorher, das muss dann immer alles relativ spontan sein, ne? Tod ist ja nicht planbar, aber dann bin ich immer so ein paar Tage nach dem Tod, manchmal auch am gleichen Tag, manchmal auch einen Tag später, wie auch immer, wie das auch für die Angehörigen gut ist bei ihnen, und immer und immer und immer wieder höre ich dann so Sachen wie, das Leben muss weitergehen, es muss vorwärts gehen, es muss. Ich will dich nicht anlügen, das weißt du. Ich wollte jetzt sagen, ich habe es noch nie gehört. Vielleicht habe ich schon mal gehört und habe es wieder vergessen. Das kann auch sein. Aber es wäre absolut in der Minderheit, dass jemand sagt, ich bin so schwach. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Natürlich, wir erleben Leid, wir spüren das Leid, wir weinen. Ich habe viele, viele, viele Trauergespräche, wo dann Menschen weinen. Alter, ich habe geweint, als mein Vater gestorben ist. Ich habe bei der Trauerfeier bei der Beerdigung meines Vaters immer wieder geweint. Ich weiß es heute noch, wie ich mit meinen Kindern damals, Grundschulalter, am Grab stand, wie ich dann, nachdem eben die Zeremonie vorbei war und die Angehörigen ans Grab gehen, wie ich dann meine beiden Kinder mitgenommen habe, an die Hand genommen habe. Sie hat mit dem Opa noch was gemalt, haben sie ins Grab mitgegeben. Und wie ich dann mit ihnen ans Grab bin und wie ich sie in den Arm genommen habe, bin in die Hocke gegangen, waren ja noch kleiner, inzwischen sind sie größer als ich. Und wie ich zu ihnen gesagt habe, wir sehen den Opa wieder. Und dann haben wir geweint. Und das ist okay. Und nee, mein Mikro hatte gerade keine Probleme, sondern es bewegt mich gerade auch sehr. Und weißt du, es ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, schwach zu sein. Und ich ermutige dich, schwach zu sein. Ich ermutige dich, ehrlich schwach zu sein, denn dann ist die Kraft von Jesus in dir mächtig. Und Jesus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass es genug sein. Lass es gut sein, dass meine Gnade da ist, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber wie geht das? Wie macht man das? Ich will dir so ein paar Gedanken mitgeben. Ich ermutige dich so sehr, auch und gerade in Zeiten der Trauer an Gott dran zu bleiben, indem du in der Bibel liest und betest. Und dir kann die Bibel eine wunderbare Vorlage sein. Ich verstehe total, je nachdem, wie tief du in der Trauer drin bist oder wie sehr das so deine Sinne benebelt oder deinen Alltag prägt. Ich verstehe total, wenn du sagst, bei mir fehlt die Kraft sogar zum Beten oder zum Lesen der Bibel, dann empfehle ich dir von Herzen die Psalmen. Wir finden in der Bibel 150 Gebete. 150 Gebete. Allein in den Psalmen. Es gibt noch viel mehr Gebete, aber 150 Psalmen. Und da ist das ganze Leben abgebildet. Und es gibt so viele gute Psalmen. So viele gute, also es sind 150 gute Psalmen, aber was ich meine, sind so viele gute Psalmen, die dir in der Trauer helfen können. Dann lies diese Psalmen und bete diese Psalmen. Weißt du, Gott sieht dich doch. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du Christ bist, dann ist Gott dein himmlischer Vater. Und dann ist es ja nicht so, dass du die Bibel aufschlägst und Gott erst noch erklären musst, so, oh sorry, ich kann gerade nicht, ich lese jetzt einfach einen Psalm und der drückt mein Innerstes aus, ist es okay, Gott? Das ist doch Quatsch. Er sieht dich doch, er sieht dein Herz und er weiß, wie du es meinst. Und wenn du dann einfach in Anführungszeichen nur einen Psalm lesen und beten kannst, weil dir zu mehr gerade die Kraft fehlt oder weil dir eigene Worte fehlen. Er sieht dich, er sieht es und es ist gut, es ist richtig gut, wenn du das tust. Klage, weine, schreie Gott alles entgegen, was in dir ist. In Philipper 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir werden aufgefordert, alles, Bitten, Gebet, Flehen, Danksagung, alles vor Gott. Alles. Und glaub mir, er hält es aus. Was meinst du, was Menschen ihm über die Jahrtausende hin an den Kopf geknallt haben? Ich meine, lies alleine die Psalmen. Alleine da stehen schon Sachen drin, wo du denkst, alter Schwede. Also, wenn ich Gott wäre und so, ne? Also, deswegen, sag ihm, was in dir ist. Und dann lass zu, dass du schwach bist und sag ihm, Jesus, mir reicht deine Gnade, mehr will ich gar nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich will zum Schluss mit dir noch darüber reden oder ein paar Gedanken teilen, wie gehe ich mit jemandem um, der trauert. Ich habe das ja am Anfang in der Einleitung zu dieser Folge schon gesagt, die Folge ist ja nicht nur für die trauern, die jetzt jemanden verloren haben, die Abschied nehmen müssen oder die andere schwere Phasen durchmachen, sondern es kann ja sein, und das ist ja oft der Fall, es geht ja gut, aber ein Freund, eine Freundin trauert, weil jemand da bei ihr im Familienkreis oder im weiteren Freundeskreis oder ist auch egal, wo jemand gestorben ist und diese Person trauert. So, was kannst du jetzt machen? Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe oft den Eindruck, Menschen haben Berührungsängste. Und weißt du, für jemanden, der trauert, ist es mit am schlimmsten, wenn er merkt, dass die anderen Abstand von ihm halten. Ich weiß, die allerwenigsten, also wirklich wahrscheinlich 99%, machen das aus einer bösen Absicht, sondern einfach nur aus einer Unsicherheit heraus, weil sie nicht wissen, boah, was mache ich jetzt, wie gehe ich jetzt damit um, da ist jemand gestorben, was mache ich jetzt? Weißt du, geh einfach ganz normal und menschlich mit dem Menschen um. Schreib ihm erstmal eine WhatsApp oder ruf ihn an. Je nachdem, weißt du, wie ihr miteinander kommuniziert oder wie ihr drauf seid. So sei einfach ganz normal und sag ihm, hey, ich habe gehört, XY ist gestorben. Das tut mir total leid. Ich denke an dich oder wenn du Christ bist, ich bete für dich. So, das ist schon mal gut, aber dabei solltest du nicht stehen bleiben. Was mir nur wichtig ist, signalisiere, dass du da bist. Signalisiere, dass du dich nicht zurückziehst. Das ist für Menschen, die trauern, so wichtig. Und zwar nicht nur dann, wenn jemand gerade gestorben ist. Weißt du, je nachdem, wie das Prozedere ist. Das ist von Tod zu Tod unterschiedlich. Aber die ersten 2-3 Wochen, da muss man funktionieren und muss man ganz viel organisieren. Und da fällt es jemandem, der trauert, also der jetzt einen Menschen, den er geliebt hat, verloren hat, vielleicht noch gar nicht so auf, wenn sich manche nicht melden. Also ab einer gewissen Zeit dann schon, also nach einer Woche oder irgendwie so. Aber so die ersten paar Tage, ich vermute, zu den engsten Freunden hat man den Draht auch dann noch. Aber dann gibt es ganz viel zu planen, zu machen, zu organisieren. Aber auch da signalisiere, dass du da bist, aber vor allem danach. Weil die Erfahrung ist, dass spätestens, wenn die Beerdigung war, die Menschen, die Angehörigen zur Ruhe, also nicht immer gleich zur Ruhe kommen, das nicht, aber es ruhiger wird. Weil eine Beerdigung zu organisieren, ist einfach mega viel Arbeit. Das klingt jetzt blöd, aber es ist einfach so. Und danach ist es ruhiger. Und dann nehmen sie auf jeden Fall wahr, ob sich Menschen zurückziehen oder nicht. Deswegen, das ist mir so wichtig, halte den Kontakt ganz normal aufrecht. Und wenn du bei der Person bist und mit ihr redest, dann hör ihr einfach zu. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Hör einfach zu und halte die Stille aus. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber du musst nicht immer reden und auch dein Gegenüber muss nicht immer reden. Das nervt manchmal sogar und es ist gar nicht einfach. Das kenne ich. Wie gesagt, aus ganz, ganz vielen Gesprächen, die ich hatte. Aber dann sitzt man einfach mal da und schweigt mal für einen Moment. Vielleicht kannst du das so als Faustregel mitnehmen, dass das Tempo und die Menge dessen, was geredet wird, nicht du bestimmst, sondern die Person, die trauert. Und wenn sie nicht redet, dann ist sie gerade nicht nach Reden. Aber das heißt nicht, dass du jetzt reden musst. Du kannst reden, das wirst du wahrscheinlich schon feinfühlig irgendwie rausfinden. Aber du musst nicht reden. Es ist auch okay, einfach mal da zu sitzen und still zu sein für einen Moment oder sogar miteinander zu weinen. Kommentiere nicht alles, was sie sagt. Auch wenn du manches anders siehst oder bei manchem denkst, oh, das kannst du doch so nicht sagen. Ich sag dir, in der Trauer, da sind die Synapsen in unserem Hirn, die machen Fasching. Also das ist wirklich, in der Trauer, da ist dein Hirn vernebelt. Und deine Gefühle, deine Sinne. Und deswegen sagt man dann manchmal auch Dinge, die würde man nicht sagen, wenn man nicht trauert. Aber es ist nicht deine Aufgabe, die Person ständig zu korrigieren oder die Dinge zu kommentieren. Natürlich ab einem gewissen Maß, wenn es auch ungesund wird oder wenn auch Äußerungen da, also in eine Richtung gehen, die selbstzerstörerisch, selbstverletzend sind oder so oder auch gegenüber anderen Personen. Dann muss man natürlich auch mal einschreiten, so, aber du musst nicht alles kommentieren. Auch nicht alle Ansichten, die Person jetzt vielleicht über das Leben nach dem Tod hat, ja. Wenn du Christ bist und die Person nicht, oder du denkst, na, hat sie noch ein bisschen Nachholbedarf in der Dogmatik oder so, ja. Hey, lass sie reden. Und du musst sie nicht korrigieren. Das ist in der Phase der Trauer überhaupt nicht entscheidend. Bete mit der trauernden Person, wenn sie es möchte. Und Achtung! Wenn du ihr versprichst, dass du für sie betest, also du schreibst es ihr vielleicht per WhatsApp, ne, oder sagst es dann irgendwie so beim Verabschieden oder so, hey, ich bete für dich, dann mach es bitte auch. Dann mach es bitte auch. Denn alles andere wäre verletzend. Du kannst der Person auch Bibelverse zusprechen, denn Gottes Wort ist die Wahrheit und Gottes Wort stärkt uns immer, aber es darf nicht besserwisserisch sein. Ein ganz beliebtes Beispiel ist Römer 8, Vers 28. Da steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Bums. Und das kannst du jemandem sagen, der gerade trauert. Was habe ich da schon mitbekommen? Echt, ich zähle es nicht auf, weil ich will dir keine negativen Beispiele bringen. Also, du kannst, also, manchmal frage ich mich, wie können Menschen so unfeinfühlig sein, so grob fühlig. Da ist jemand gestorben und dann sagst du, hey, das wird schon, Kopf hoch, denn du weißt ja, die Gott lieben, denen dienen alle Dinge zum Besten. Und die Person hat gerade einen geliebten Menschen verloren. Also wie unsensibel kann man denn bitte sein? Also deswegen, ja, unbedingt, sprich Gottes Wort zu, denn es ist die Wahrheit, es spendet Kraft, es spendet Trost, es ist Leben, das Wort Gottes. Aber sei sensibel, was du sagst. keine besserwisserischen Dinge. Und ich empfehle auch erstmal keine, weißt du, so handlungsauffordernden Dinge. Also wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dahinter steckt ja die Message, stell dich nicht so an. Also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist ja so gedacht. Sagt der Person lieber Wahrheiten aus dem Wort Gottes, die Gott beschreiben, dass er zum Beispiel Psalm 34 denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind. Auch wenn du das jetzt gerade nicht fühlst, nicht spürst, nicht glaubst, hey, es ist Gottes Wort, es ist die Wahrheit, dass er denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind. So, und damit ist noch gar keine Aufforderung für die trauernde Person impliziert. Und ein letzter Gedanke, hilf einfach praktisch. Geh für die Person einkaufen, koch ihr Essen oder lade sie zum Essen ein zu dir nach Hause oder geht essen, je nachdem, was dein Geldbeutel hergibt. So, du kannst Babysitten anbieten. Also, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist zum Beispiel, vielleicht wäre das gut gewesen, wenn ich mal mit meiner Frau dann einfach mal einen Abend weggegangen wäre. Also mehr als sonst vielleicht so. Und klar, wir hatten dann eben zwei kleine Kids und ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ne? Aber vielleicht hätte es uns gut getan und dann brauchst du halt einen Babysitter. Und dann kannst du sagen, hey, dein Vater oder deine Mutter oder wie auch immer ist doch gestorben. Komm, ich pass mal morgen Abend auf eure Kids auf und dann könnt ihr ausgehen oder einen ruhigen Abend haben oder whatever. Weißt du, einfach so ganz, ganz praktische Dinge, die einer trauernden Person helfen. Das letzte Wort in dieser Podcast-Folge hat aber nicht der Tod, sondern ich bitte dich, am liebsten würde ich dir das als Hausaufgabe aufgeben, dass du das Kapitel 1. Korinther 15 liest. Ich nenne es das Auferstehungskapitel, denn es ist eine so schöne, wunderschöne Beschreibung der Hoffnung, die wir als Christen haben. In 1. Korinther 15, Vers 55 steht der Titel dieser Podcast-Folge: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und dann schreibt Paulus in diesem Kapitel die letzten beiden Verse: Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Damit schließt er dieses Kapitel. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus und unseren Herrn den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Ja, das bleibt. Und manchmal müssen wir diesen Sieg Stück für Stück ergreifen. Nicht immer ist es so ein Kantersieg, würde man im Fußball sagen, 5-0. Manchmal ist es ein 2-1. Und wir müssen so ein bisschen dem Sieg nachspüren. Aber sei dir sicher, Jesus hat den Tod überwunden. Er hat ihn besiegt. Und wir können sagen, hey Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Ha? Wo? Genau, nirgends. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen von Hoffnung erfüllten Umgang mit dem Tod. Ich wünsche dir, dass die Hoffnung, die wir durch Jesus haben, dass sie dich durchträgt in allen Momenten, in denen du mit dem Tod zu tun hast. Und dass du so auch für andere so ein Hoffnungsbote, ein Hoffnungsträger bist. Und vielleicht gibt es ja jemanden, vielleicht fällt dir jemand ein, der jetzt diese Podcast-Folge hören sollte, dann mach ihn gerne darauf aufmerksam. Und wenn du magst, schreib einen Kommentar oder lass ein Like da, denn das hilft, dass dieser Content sichtbar bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich wünsche dir Gottes Segen und dass dein Leben erfüllt ist von der Auferstehungshoffnung, die wir als Christen haben. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.